ARD.
MDR Kultur. Café.
Das MDR Kulturcafé mit Annette Gröschner, Peggy Medler und Wenke Seemann. Die drei haben zusammen ein Buch gemacht, das heißt Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat. Das ist eben zur Leipziger Buchmesse bei Hansa erschienen. Wenke Seemann, 1978 in Rostock geboren, Annette Gröschner, 1964 in Magdeburg, Peggy Medler, 1976 in Dresden. Wenke Seemann ist freie Künstlerin und als Sozialwissenschaftlerin fest angestellt, was in diesem Buch eine Rolle spielt. Annette Gröschner ist Schriftstellerin und Journalistin, Peggy Medler ist Autorin und Dramaturgin. Alle drei leben in Berlin. Ich bin Carsten Tesch. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Warum drei an diesem Tisch vom MDR Kulturcafé oder mit mir vier, wo sonst einfach nur zwei Auge in Auge sitzen? Das liegt daran, dass drei das Prinzip ist von diesem Buch, die Dreistimmigkeit. Und wir treffen uns hier abends. Draußen ist der Himmel schwarz, die Nacht bricht an, als wäre es die achte Nacht. Sieben Nächte hat das Buch. Was geht nachts leichter als zum Frühstück oder Brunch?
Ich würde mal sagen, es sind selten noch anstehende Termine. Das ist dann meistens der letzte Termin. Man ist nicht unter Druck und weiß, dass man Zeit hat für Dinge, die man tun möchte.
Das war die Stimme von Wenke Seemann.
Es hat auch eine gewisse Intimität und Nähe. Vielleicht rückt man nachts ein bisschen näher zusammen als am Tag.
Peggy Medler.
Also ich bin absoluter Nachtmensch. Ich komme aus einer Familie von Leuten, die quasi nachts erst anfangen zu leben. Was natürlich, wenn man in Sachsen-Anhalt aufgewachsen ist oder damals noch Bezirk Magdeburg, immer ein bisschen schwierig war, weil dort war so früh morgens um 6 anfangen zu arbeiten das Ideal und um 20 Uhr ist man dann so, hat man sich so langsam im Bett fertig gemacht. Also das war bei uns anders. Es ist heute noch anders bei meinem Vater.
Und ich habe das so mit den Nächten betont, weil die Kapitel in dem Buch als Nächte überschrieben sind, aber sie sind auch in diesem Punkt nicht richtig konsequent, nämlich das Körpergespräch, die fünfte Nacht, findet am Tage statt, im Grünen. Wie Sie sagen, immer radikal, niemals konsequent. So hätte das Buch auch heißen können, ne?
Aber ja, das ist schon, gehört Jörg Schröder, dem legendären Märzverleger. Der hat das war so sein Leitspruch und ich mag die Bücher vom Merz Verlag sehr und habe das sozusagen für mich angenommen.
Und dann eingespeist in das Buch, das ist ja so, sozusagen wie der Grundbass, kommt das immer wieder mal.
Ja, das ist ja radikal. Auch wichtig. Also ich finde, dass man niemals konsequent sein sollte, wenn man radikal ist. Das ist Diktatur.
Und der Titel heißt ja auch, sie würden sich zusammen betrinken und gleichzeitig gibt es aber auch Warnhinweise, Alkoholwarnhinweise im Buch, immer radikal, niemals konsequent. Drei Frauen an einem Tisch, wo sie über den Staat nachdenken und sich betrinken, das hat mir sofort eingeleuchtet. Das hatte ich wirklich vergessen, wie typisch das in der DDR gewesen ist, an Küchentischen über diesen Staat zu reden. Und so beginnt ihr Buch und dann ist es aber auch gleich ein Klischee. Und sie sind auf einem Balkon im achten Stock von einem Plattenbau und nicht in der Küche. Was ist das eigentlich mit den Klischees? So sind die sind so halb wahr und dann, also haben sie aber auch die ganze Zeit Lust, die wieder auseinanderzunehmen, die Klischees?
Na, wir fangen ja an eigentlich mit dem Klischee der Ostfrau, dass wir selber sind. So heißt die erste Nacht und in dieser Nacht beschäftigen wir uns schon viel damit, was so Bilder, Vorstellungen, Zuschreibungen an Ostfrauen sind, was wir gehört haben, was wir vielleicht auch in Teilen internalisiert haben. Klischees, die wir vielleicht selbst irgendwann mal behauptet oder vielleicht auch ein bisschen verfestigt haben. Aber grundsätzlich ist es natürlich bei einer ostdeutschen Frau nicht anders, als wenn man jetzt die Frage stellt, was ist eine Frau, was macht eine Frau aus? Also wenn man da anfängt, jetzt eine Antwort darauf zu geben, dann schränkt man natürlich die Vielfalt der Möglichkeiten und Vorstellungen und Bedingungen, wie und wer Frau sein kann, enorm ein und macht sofort eine Schublade auf. Und genauso ist es natürlich mit dem Ostdeutsch dazu. Es ist ein Konstrukt irgendwie aus Vorstellungen, Bildern, aus Lebensumständen sicher aus, auch Prägungen und Erfahrungen, ein Selbstverständnis. Und ich glaube, hier sitzen sehr unterschiedliche drei Ostfrauen am Tisch.
Das habe ich auch gleich am Anfang, denn es mir ist auch direkt ins Auge gefallen, dass Sie also den Begriff Ostfrau bringen, so gern Sie den benutzen, fällt Ihnen auch sofort auf, dass der Schwächen hat, dieser Begriff, dass der ein Konstrukt ist, eine Konstruktion. Und Sie haben ja dann auch gesagt, Sie wollen ihn direkt streichen. Annette will das dann wieder nicht streichen. Und so geht das auch in diesem Buch. Aber können wir mal so ein bisschen konkreter werden, was diese Klischees erstmal sind, beziehungsweise das, wo Sie auch sagen, in jedem Klischee steckt eben auch irgendwie ja irgendwas drin, was richtig beobachtet ist? Zum Thema Ostfrau.
Naja, ich meine, wir haben diese Zuschreibung jetzt schon ja seit vielen, vielen Jahrzehnten und die haben sich ja natürlich auch immer wieder verändert. Und es gibt so diese harten Zuschreibungen, die im größten Fall auch nicht so richtig stimmen, also weiß nicht. Und dann gibt es wieder die Stimmen, wo man sagt, ja, damit können wir uns identifizieren. Also zum Beispiel, dass Ostfrauen eine erhöhte Erwerbsneigung haben, ja. Wie es ja immer so Anfang der 90er Jahre hieß von so
Arbeitsamt. Klingt wie so eine sexuelle Spezialität.
Ja,
so
war
eine
ja
erhöhte
auch.
Erwerbsneigung.
Zu hohe, vor allem. Zu hohe.
Das war die 90er Jahre.
Ja.
Geht wieder zurück nach Hause.
Und das wird man ihn dann schon austreiben, aber wenn man heute so, das finde ich ja auch interessant, wenn man die Karte sieht von Deutschland und dann guckt, wie der Gender Pay Gap ist, dann sieht man immer, dass im Osten, dann sieht man immer noch die Umrisse der DDR. Und ich finde, solange das noch so ist, solange werden wir auch noch von Ostfrauen sprechen. Also ich glaube, das hat sich noch lange nicht erledigt, auch wenn es uns schon aus den Ohren rauskommt.
Darf ich noch weiter nach Klischees fragen? Mhm. Weil erstmal höre ich die auch gerne und dann habe ich auch die Frage, wer schreibt eigentlich zu? Wer ist das? Und Wenke, darf ich mal eine Sache sagen? Wenn sie da mit den Blättern raschelt, hat es den Effekt, dass bei uns in der Technik sofort ein Zeigefinger kommt, den Sie aber nicht sehen.
Das ist ja ganz praktisch.
Ja, was ist hier mit den Klischees, mit den Ostfrauen? Was sind so typische Klischees?
Eines bezieht sich auf die Arbeit, also diese Erwerbsneigung, aber viele Klischees beziehen sich auf die Kinder zum Beispiel. Also Ostfrauen lassen ihre Kinder gern allein oder lassen ihre Kinder notwendig allein,
und
wenn sie krank sind.
Lassen
sie schreien.
Auf dem Balkon wegen der frischen Luft.
Mhm. Vor der Kaufhalle stehen zum Beispiel.
Ja, Ostfrauen treiben dauernd ab. Ostfrauen arbeiten gern.
Ostfrauen haben ein natürliches Verhältnis zu ihrem Körper.
Und zu ihrer Sexualität.
Ostfrauen arbeiten auf dem Mähdrescher, auf dem Bagger und auf dem Kran.
Mhm. Aber was ich zum Beispiel sehr gern habe, auch immer noch, Ostfrauen sind unprätentiös, pragmatisch.
Gerade auch zur Haushaltsarbeit so rum, genau. Tragen ihr Herz auf der Zunge?
Ist das so, ja?
Ich trage es im Gesicht.
Oder wie Anke Feuchtenberger, die das wunderbare Plakat für den Unabhängigen Frauenverband gemacht hat. Frauen sind mutig, stark und schön. Und damals waren natürlich auch die Ostfrauen damit gemeint. Obwohl ich das schon erweitern würde.
Ja, für die 90er Jahre ist es natürlich auch, Ostfrauen können weggehen, wenn es notwendig ist. Wenn sie da, wo sie sind, keine Arbeit mehr finden.
Gehen sie nach Dänemark oder nach Österreich.
Und nicht zum Wandern, sondern zum Arbeiten.
Mhm. Ja. Und das heißt also, die Klischees stimmen und stimmen nicht. Und jeder kennt auch jemanden, eine Frau, für die Klischees nicht zutreffen oder zutrifft. Und so ist die Ostfrau eine Konstruktion, die ihnen aber lieb ist. Auch wenn sie nicht richtig passt, ist sie irgendwie, ziehen sie sich die Jacke an, so wie so eine Klamotte, die kneift. Und damit sind sie unterwegs und schreiben das vorne auf das Buch drauf.
Na, wir beschreiben es ja auch als einen Ablauf. Also das geht ja über viele Jahrzehnte so und das hat sich auch immer wieder verändert. Also es war ja eine Zuschreibung, die wir uns nicht ausgesucht haben. Also ich bin ja die Älteste von uns dreien und war ja schon erwachsen und hatte schon ein Kind, als 1989 quasi die friedliche Revolution war und dann eben danach diese Wiedervereinigung kam. Und ich habe mich da erstmal nicht als Ostfrau gesehen. Und das, ich wurde aber dazu gemacht und irgendwann sagt man, okay, dann bin ich es eben, aber dann mache ich was draus, ja. Also so, ich beschreibe es, dass man, das ist wie so ein fehlendes Bein oder so ein Holzbein, was man hat, und dann schnitzt man sich eben einen Fuß und dann ist okay. Also dann hat man irgendwie ein Bein, was
besonders ein schönen Kunststück Fuß ist, haben sie geschrieben, sagen sie in dem Buch.
Ja. Und das ist das. Da gab es immer so ein Auf und Ab, ja. Also die Ostfrau in mir hat sich auch in den Jahrzehnten immer wieder verändert. Und die war dann mal ganz groß und dann hat sie eine rosarote Brille aufgehabt, die hat sie dann ganz schnell wieder abgesetzt, dann war sie quasi wieder ganz klein und mickrig. Und also das hat sich, es war nie eine Ballerina, sondern eher so eine Frau in Arbeiterschuhen. Aber ja, irgendwie ist man auch damit durch die Welt gekommen.
Ne? Ich glaube, es ist auch so ein Teil von Identität, den man, also ich kann das zumindest für mich sagen, den ich lieber annehme, als mir irgendwie von Negativzuschreibungen irgendwie die Stimmung versauen zu lassen. Also natürlich bin ich Ostfrau.
Das Schöne ist, dass man ja dann auch mitgestalten kann. Also in dem Moment, wo wir uns diese Identität auch ein Stück weit greifen und wenn wir jetzt so sagen, die ist eh in Bewegung, die verschiebt sich eh und irgendwie konstruieren da alle ein bisschen mit und man selber ja auch, indem man sagt, ich bin eine Ostfrau, ruft man ja etwas an und ruft man auch etwas ab. So, und ein bisschen werfen wir ja jetzt auch mit dem Buch ein paar Bilder rein und die finde ich sehr humorvoll, die gefallen mir eigentlich.
Ja, und auf der anderen Seite, ich zum Beispiel merke das sehr oft, wenn ich KollegInnen aus Osteuropa treffe, da ist eine Verbindung da und das würde ich zum Beispiel darauf zurückführen, auf meine Kindheit in der DDR, ja, auf eine gewisse Prägung in einem autoritären Regime.
Das kann man auch wirklich sagen, dass die Beziehung zu osteuropäischen Frauen oft vertrauter ist, auch wenn die Sprachbarriere da ist, als zu Gleichaltrigen, die im Westen sozialisiert sind. Ja? Das ist schon interessant. Ich weiß, ich habe irgendwann mit Frauen aus Estland, haben wir uns darüber ausgetauscht, wie das war, als Leonid Brezhnev gestorben ist und dann irgendwie der eine Offizier, der den Sarg getragen hat, ins Grab gefallen ist und auf Englisch und wir konnten uns dann auch ganz genau dran erinnern und es war so eine Verbundenheit plötzlich, ja. Also,
und ich muss es jetzt mal beschreiben, wie das ist, wenn Annette was sagt, ist es so, dass tatsächlich dann Wenke und Peggy gucken ganz, ganz freundlich, will jetzt nicht übertreiben, aber ich wollte eigentlich sagen, gucken ganz verliebt drüber.
Ja, wir sind auch Zeitzeugen, aber ehrlich gesagt, die eigentliche Zeitzeugin sitzt uns gegenüber.
Ja, und wir hören Annettes Geschichten auch sehr, sehr gerne.
Ja, aber wir wissen ja, dass Zeitzeuginnen keine guten Erinnerungen, also dass die Erinnerungen trügerisch sind von Zeitzeuginnen. Von daher finde ich es auch immer gut, dass korrigiert wird und dass man auch immer mal im Archiv nachguckt, wie es eigentlich wirklich gewesen ist und vielleicht auch nicht.
Und so ist dieses ganze Buch auch. Es ist eigentlich voll auch mit Widersprüchen und immer wieder ein Aber. Und zwischendurch ist auch die Frage, sag mal, hast du vielleicht schon ein bisschen viel getrunken zwischendurch? Und dann gibt es auch eine Stelle, wo sie also mit den Widersprüchen und mit einem Schlüpfergummi Gummitwist spielen. Und da ist dann interessant, da haben sie Adorno dabei und Marx zitieren sie, was man ja erwarten würde, aber eben auch Peter Sloterdijk. Da geht es um Dialektik. Können Sie sich noch erinnern, was der springende Punkt gewesen ist mit Sloterdijk da?
Nee, das ist, glaube ich, auch rausgeflogen. Nee, oder?
Ja, nein, dass es um Erkenntnis ging, weil ich immer unter Synthese so am Anfang gedacht habe, dass es eher in Richtung Lösung geht. Und dann habt ihr mir gesagt, nee, es ist nicht immer die Lösung, sondern die Synthese tut ja gleich neue Widersprüche meist mit sich bringen, dass das Ziel der Synthese eher die Erkenntnis ist.
Genau,
und das war Sloterdijk.
War das Sloterdijk?
Genau, ja. Darauf hat er hingewiesen. Da. Und ich war so überrascht, dass er es auch in ihr Buch geschafft hat. Annette Gröschner, Schriftstellerin, Peggy Medler, Schriftstellerin, Wenke Seemann, Künstlerin, sind heute zu Gast im MDR Kulturcafé mit ihrem Buch Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat. Klingt ein bisschen so, als hätte ich inzwischen mit Ihnen hier getrunken, aber es gibt tatsächlich nur Wasser. Haben Sie im letzten Sommer Barbie geguckt? Das Buch kommt so Barbie, Pink und Flieder.
Ich habe den Film tatsächlich mit meiner Tochter geschaut.
Ich glaube, die Gestalterinnen haben Barbie geguckt. Würde ich auch sagen. Nein, aber ja, wir haben auch Barbie geguckt. Deswegen gibt es auch diese Figur, dieses Tsukugami, dieses Erinnerung, diese Erinnerungsfigur, Zon Barbie Hannelore, weil ich eine kleine Puppe gefunden habe in Bad Muskau bei einem alten Schuster, die zu einer Puppenstube gehörte. Und ich habe die angeguckt und dachte, die hat eine Frisur wie Hannelore Kohl und sieht aus wie eine Ost-Barbie. Und deswegen hat es sozusagen den Weg in das Buch geschafft. Ja.
Obwohl sie an anderen Stellen für Frauen in Arbeitskluft schwärmen oder Sie hatten vorhin gesagt, keine Ballerina, lieber eine Matrose in den Arbeitsschuhen oder an einer Stelle sagen Sie Frauen in Arbeitskluft, die nach Schweiß riechen.
Die werktätige Frau, die Peggy so mag.
Ich mag die anderen Filme auch lieber von der Regisseurin von Barbie, als sie noch in Arbeiterschuhen durch New York gegangen ist.
Greta Gerwig, ja. Was ist eigentlich mit dem Auftrag? Sie schreiben ganz am Anfang von einem Auftrag. Sie haben einen Auftrag und dann bin ich nicht sicher, ob ich oberflächlich gelesen habe, aber ich dachte dann irgendwie, der Name Heiner Müller fällt öfter. Der hat einen berühmten Auftrag geschrieben, wo es um eine Revolution geht, die scheitert und dann irgendwie in Gewalt versinkt. Und Sie sagen, Sie haben einen Auftrag, sich den idealen Staat zu überlegen. Wer hat Ihnen den eigentlich gegeben?
Heiner Müller.
Nein. Wäre natürlich eine schöne Legende, oder?
Das wäre jetzt wirklich schön. Wir haben heute darüber gesprochen, dass Annette schon in der Wohnung von Heiner Müller, auf dem Sofa von Heiner Müller
gestillt hat. Ich habe meinen Sohn gestillt auf dem Sofa von Heiner Müller.
Das einfach.
Am Zoo, am Tierpark. Am Tierpark, genau.
Okay.
Nein, das ist, glaube ich, erstmal ist es so eine innere Aufgabe, dass wir das auch für uns selber immer wieder klären wollten. Schon seit mindestens 10 Jahren machen wir das, seitdem wir bei Schubladen von Shishi Pop mitgespielt haben, zu dritt, also wo wir da zu dritt auch dran beteiligt waren. Und zum anderen war es so.
Kann ich ganz kurz unterbrechen? Shishi Pop ist eine freie Theatergruppe, ziemlich bekannt. Performance-Gruppe, genau, für experimentelles Theater, könnte man sagen.
Postdramatisch. Von Heiner Müller zu
Shishi Pop. Entschuldigung, aber sonst kommt man nicht mit.
Nein. Und eigentlich hatten wir uns verabredet, um ein Gespräch zu führen über diese neue Art oder diese andere Art, über Ostdeutschland zu reden im letzten Jahr, als das Buch von Dirk Oschmann rausgekommen ist und dann das Buch von Katja Heuer. Und wir überlegt haben, ob wir zu dritt ein Interview miteinander machen. Das war für eine Zeitung, für eine Online-Plattform einer Zeitung gedacht. Und dann habe ich aber Florian Kessler vom Hansa Verlag getroffen und der hat gesagt, mach doch lieber ein Buch draus. Und das ist so ein bisschen so der lustige Auftrag, den wir von ihm bekommen haben, der aber eigentlich schon unser eigener Auftrag ist.
An einem Spielplatz, da gibt es ja hinten diese Widmung, ne? Am Spielplatz vom Prenzlauer Berg, genau. Was ja auch eine wichtige, ne? Diese Spielplätze sind ja auch ein entscheidender Punkt, um drüber nachzudenken, was sich so verändert hat. Ne?
Genau, das Rauchen auf dem Spielplatz. Und als ich da mit Florian Kessler war, haben wir nicht
Können
geraucht.
Können Sie dazu noch was sagen, Annette? Weil das Rauchen auf dem Spielplatz ist so eine lustige Stelle.
Naja, ich bin ja sozusagen schon in der zweiten Generation auf dem Spielplatz im Prenzlauer Berg und als ich mit meinem Sohn Anfang der 90er Jahre auf dem Spielplatz war, da wurde dann noch kräftig geraucht und getrunken auf dem Spielplatz, so am Rand.
Von den Eltern?
Ja, die Eltern haben sich dann gegenseitig auch mit Zigaretten ausgeholfen oder mal irgendwie einen Schluck Bier genommen. Ich ja nicht, weil ich nur abends was trinke, aber jedenfalls, wenn man das heute machen würde mit diesen super Premium-Kindern, wenn ich da mit meinen Enkelkindern auf dem Spielplatz bin und würde mir eine Zigarette anzünden, ich glaube, ich wäre tot.
Schon, wenn du draußen am Zaun dir eine Zigarette anzündest.
Und
geht der Protest los.
Ja.
Genau.
Und da merkt man jetzt, dass die drei wirklich sattelfest in ihrem Buch sind, weil das waren jetzt Zitate
ja,
geradezu, an denen wir jetzt hier gerade teilhaben konnten im Radio. Und man könnte jetzt denken, das plänkelt so hin, so mit den Klischees auch oder solchen Spielplatzanekdoten, aber sie sind dann auch immer wieder hinter Fakten her, hinter Zahlen her oder sie kommen auch auf einen soziologischen Unterschied, Annette, mit der These, dass sich die ostdeutsche Frau nicht wesentlich von der Westfrau aus unterprivilegierten Verhältnissen unterscheiden würde. Da wechseln Sie dann zur Analyse. Wie geht die nochmal?
Die Analyse geht, dass wir natürlich immer daran orientiert sind, was unsere Kolleginnen machen, die meistens aus bürgerlichen Familien kommen, wo die Mutter dann in der super Küche gestanden hat und die jetzt quasi selber als Eltern sehen müssen, dass sie das unter einen Hut kriegen. Und wir kommen eher aus Verhältnissen, wo wir das schon vorher von unseren Müttern und Großmüttern kannten. Und uns ist dann aber aufgefallen, dass man im Märkischen Viertel in Berlin, in West-Berlin, konnte man genauso ein Schlüsselkind sein, weil die Mutter in der Fabrik gearbeitet hat oder als Putzfrau oder so. Und da war man dann auch nicht gepampert und die Mutter war auch nicht zu Hause. Also es gibt so Verbindungen, die nie gezogen werden, die ich aber wir ganz wichtig finden.
Auch. Genau, da wird aus dem kulturellen sozialer Unterschied und ein sozialer Widerspruch.
Also das ist, glaube ich, auch das, ein klassischer was mit arbeiterlicher Gesellschaft der DDR auch ein bisschen gemeint ist dabei, dass es natürlich auch eine Prägung, ein gewisses soziales Milieu ist, was da drin steckt.
Mhm. Ja. Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat. Das ist etwas, was sie ernst nehmen, über den idealen Staat nachzudenken. Wie kommen Sie eigentlich darauf, dass die DDR dabei helfen könnte, über einen idealen Staat nachzudenken?
Weil das Dialektik. Der Widerspruch an sich ist.
Es ist eine Negativfolie.
Negativfolie, ja, würde ich auch sagen.
In gewisser Weise. Die Vorstellung von Demokratie, glaube ich, die Anfang der 90er existiert hat oder Ende der 80er, war eine Positivfolie, die sich irgendwie in der Realität nicht wirklich abgebildet hat für viele. Und jetzt stehen wir an einer Situation, die ich und ich glaube wir alle drei als sehr, sehr problematisch, schwierig und gefährlich einschätzen. Und wo wir einfach darüber nachdenken, wie wir das Ruder rumreißen können.
Natürlich nicht allein.
Nicht allein, nee, aber was auch unsere und was sozusagen unsere Prägung oder unsere Herkunft da uns mitgegeben hat.
Es ist ja beides drin, ne? Also dass einerseits so dieser Staat so eine Reibungsfläche gewesen ist, eben halt für viele Intellektuelle oder Künstler und Künstlerinnen über Ideal und Wirklichkeit sich nächtelang auseinanderzusetzen oder auch über die Kunst immer wieder auseinanderzusetzen. Und zum anderen ist es so eine perfide Inszenierung eines idealen Staates gewesen, der so die ganze Zeit vorgibt und propagiert, die Entfremdung sei aufgehoben, die Ausbeutung und Unterdrückung werde abgeschafft und das mit den Mitteln einer Diktatur. Also wo natürlich jetzt aus so einer Erfahrung heraus wirklich die Frage ist, was macht man denn jetzt mit diesem Begriff des idealen Staates oder mit Idealen oder wie geht man damit um, wenn man beim idealen Staat oder diesem Konzept schon mal erstmal schreiend wegläuft aus dieser Ebene heraus. Was wir dann versuchen, ist natürlich trotzdem uns über Wünsche und Ideale, persönliche Ideale auszutauschen mit dem Wissen, expliziten Wissen, dass die natürlich jetzt nicht automatisch für alle gelten und sowas wie utopische Splitter. Also eher so Fragmente versuchen aus der Vergangenheit, aber auch aus der Gegenwart zu sammeln und die dann so in diese gesellschaftliche Bastelkiste mit dem Buch geben.
Ist ja auch so, dass der ideale Staat ist ja der Staat, der nicht mehr existiert, den man nicht mehr braucht. Mhm. Also der quasi sich selber aufhebt.
Ich dachte, der nie existieren würde.
Ja.
Okay.
Aber wir haben ihn ja jetzt nun mal. Also müssen wir ihn wieder loswerden. Und das Zweite ist, dass...
Wie wir? Das habe ich nicht verstanden. Wir haben ihn jetzt noch mal?
Wir haben ja jetzt einen Staat.
Ja,
also, okay. Um den Staat wieder loszuwerden, müssen wir ja schon noch ganz schön viel tun. Ne?
Also die Idee ist ja dahinter, dass im Kommunismus sozusagen, wenn er sich erfüllt hat, der Staat sich eigentlich selber abschafft. Das wirst du doch. Dass das sozusagen nicht, der ideale Staat eigentlich ist, der abgeschaffte Staat.
Das hätte mich jetzt auch überrascht, das führt mir zu weit an dieser Stelle, weil ich habe Ihr Buch nicht verstanden, dass das eine eindeutige Lösung hätte aus der kommunistischen Perspektive.
Nein. Also mit der kommunistischen Perspektive würde ich jetzt gar nicht anfangen, aber der ideale Staat hieße für mich eigentlich, dass er nicht existent ist, ja, weil Staat ist natürlich immer Gewalt, ja, aber und ich finde natürlich, dass wir haben ja verschiedenste Staatsformen kennengelernt. Also einmal diese Diktatur, die man auch irgendwie aus den Körpern wieder rauskriegen muss. Und das braucht ja viele, viele Jahre, Jahrzehnte auch. Und das Zweite ist dieses Machtvakuum des Jahres 1990, wo eben Staat eigentlich etwas war, was nicht existent war. Ne? Also die Anarchie war eigentlich viel stärker als der Staat. Auch wenn im Hintergrund natürlich viele Sachen passiert sind, die dann dazu geführt haben, dass die Wiedervereinigung so geworden ist, wie sie geworden ist. Aber es gab so eine Art Machtvakuum der frühen des Jahres 1990, wo es eigentlich so für mich so schon so was Ideales hatte, ja. So.
Und mir fällt auf, dass Sie das mit so einem Nebensatz sagen, dass man die Diktatur aus den Körpern rauskriegen müsste. Das habe ich Sie an einer anderen Stelle schon, das irgendwie geht auf Antje Rabe-Struve zurück, dieses Zitat, dieses mit dem Dorf umgebaut in man kriegt die Frau aus der Diktatur raus, aber nicht die Diktatur aus der Frau. Genau. Was meinen Sie damit? Weil ich glaube, der Gedanke, dass die Diktatur in den Körpern stecken würde, ist also vielleicht bei Anne Rabe jetzt zum Beispiel in dem neuen Buch hat das eine Rolle gespielt, aber ich glaube, der ist nicht so geläufig.
Ich glaube nicht, das ist so im 1:1, also weil das brutal war, sind jetzt alle brutal, die daherkommen, sondern das finde ich viel zu einfach, sondern wir erfahren manchmal staatliche Gewalt, die uns erinnert an die Gewalt, die wir schon erlebt haben. Und dann ist man in dem Moment wieder in dieser Diktatur drin und sagt, oh, Achtung, hier müssen wir aufpassen, ne? Dass wir nicht Sachen machen, die eigentlich eher zu einer Diktatur oder zu einer Autokratie gehören. Ja. Und diese Gefahr besteht natürlich gerade im Moment in Europa sehr stark.
Ja. Ist aber ein total zwiespältiges Argument, weil die Populisten benutzen das ja auch gerne. Ne? So dieses Ja, sag mal, ist ja schon wieder wie in der DDR hier.
Ja gut, das kann man ja natürlich, klar. Passiert natürlich immer wieder.
Ich glaube, deswegen ist auch
Aber das stimmt ja oft nicht, oder?
Nee, meinen wir nicht.
Ich glaube, deshalb ist für uns auch die Dialektik so wichtig. Weil es schon darum geht, nicht sozusagen moralisch zu argumentieren, weil es da um Erkenntnis geht, weil es darum geht, Widersprüche auszuhalten, Gleichzeitigkeiten auszuhalten und damit umzugehen, dass es einen sehr, sehr großen Bereich von Grau gibt und wahr, falsch, richtig und falsch irgendwie Kategorien sind, mit denen die Debatte schwierig zu führen ist und sehr polarisiert. Und ich glaube, das ist etwas, was für uns alle drei auch so ein Initial war für diese Gespräche und dann auch für das Buch, die Frage, wie können wir miteinander reden? Wie sollen Debatten im besten Fall vielleicht laufen? Wie kann man Vielstimmigkeit etablieren und leben? Ja, und im besten Fall kann unser Buch, glaube ich, so gelesen werden als ein Plädoyer für Vielstimmigkeit.
Es ist ja auch immer die Frage, wie man mit diesen Triggerpunkten umgeht. Also das finde ich schon eine wichtige Unterscheidung dabei. Wir überprüfen ja in diesem Buch an einer Stelle in der Nacht 4 auch verschiedene Begriffe, die heute wieder eine Rolle spielen und wo wir aber tatsächlich auch so ein DDR-Verständnis noch im Kopf abgespeichert haben, weil sie in der DDR auch eine Rolle gespielt haben. Und ich persönlich kann für mich sagen, ich kriege den Begriff Selbstkritik für mich nicht mehr gerettet. Ich kriege den auch nicht umgeschrieben in der heutigen Zeit. Dieser Begriff triggert mich. Also wenn ich eine Selbstkritik irgendwo lese, dann denke ich als erstes automatisch, wer hat die Macht dieser Person zu sagen und sie anzuweisen, dass sie diese Selbstkritik schreiben soll. Das ist für mich nie ein freiwilliger Akt, sondern da kommt sozusagen so eine DDR-Erfahrung hoch. Und jetzt ist die Frage, wie geht man mit diesem Triggerpunkt um? Ich kann für mich sagen, okay, ich kriege das nicht mehr gerettet. Ich versuche mehr Plädoyers für Selbstreflexion statt Selbstkritik reinzubringen. Das ist ein Umgang damit. Der andere Umgang wäre irgendwie zu sagen, okay, kriegt man diese Triggerpunkte auch vielleicht doch irgendwie anders aufgelöst oder wirklich zu vergleichen, was ist denn der Unterschied zwischen einer Situation damals und einer Situation heute, wo aber trotzdem ein körperliches Gedächtnis vielleicht wieder hochkommt.
3 ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat von Annette Gröschner, Peggy Medler und Wenke Seemann. Gerade erschienen das Buch. Die 3 sind heute im MDR Kulturcafé. Und so wie sie zusammengesessen haben und erzählt haben und nachgedacht haben, sitzen sie jetzt auch hier. Und immer wieder naschen sie dabei bei diesen ganzen Überlegungen an Erinnerungen wie an Madeleines, wie Marcel Proust an Madeleines genascht hat, an denen starke Gefühle hängen, zum Beispiel Eis in Muschelwaffeln. Was fällt Ihnen noch ein so an sentimentalen Momenten in dem Buch? Also Sprelakat, Stullenbretter, Gin Tonic im Palast der Republik, Plastebecher mit weißen Punkten. Kokeln im Fahrstuhl.
Sagen Sie ja schon alle.
Naja, ich wollte nur, dass Sie diesen Moment überlegen können. Das gibt, die Liste ist doch ewig.
Ja, das Quietschen der Gothaer Straßenbahn in den Kurven.
Der Geruch von Kohle im Winter.
Die Kittelschürze der Oma. Mhm.
Unter den Ärmel.
Die Kittelschürze der Oma unter den Ärmeln.
Der Geruch. Genau. Aus Dederon und Schweiß.
Tapete. Tapete ist schön.
Natürlich Wofer Sept, aber also so Desinfektionsmittel.
Diese Farblichkeit auf manchen Bildern, also diese
Orvocolor?
Ja.
Wenkes Filme.
Annette
des
meint,
Vaters.
Meint die überlagerten Orwo-Filme, die ich für das Buch benutzt habe, für die Fotografie in dem Buch.
Genau, das könnten Sie noch ein bisschen erklären, Wenke, weil wir die Bilder gerade nicht haben. Also, dass die überlagerten Filme funktionieren nur zum Teil und dadurch sehen die Bilder eigentlich ein bisschen aus, als hätte Gerhard Richter damit auch schon fotografiert. Ne?
Genau. Manchmal lässt sich die Emulsion, die überlagerte, auf die Gegenwart ein, manchmal nicht. Und dann gibt es Lücken im Ablauf oder im Bild. Und das haben wir oder habe ich benutzt, um sozusagen so diese Verbindung zur Vergangenheit irgendwie auch so bildlich darzustellen. Und das ist auch eine Form von, ich kann es nicht so richtig kontrollieren. Wir wussten ja auch nicht so richtig, was in den Nächten passiert, wo sie uns hintreiben. Ehrlich gesagt, so richtig wussten wir auch nicht am Anfang, wie dieses Buch aussehen wird und wo wir da landen werden nach 7 Nächten. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Metapher. Und das setzt sich dann gut von den Archivbildern, die auch auf Orwo-Film, aber nicht abgelaufen und fotografiert sind, ab, die natürlich ganz klar und ohne Fehler in der Emulsion im Buch stehen.
Oder mir ist auch noch hängen geblieben dieser Satz, ich dachte, der wäre nur in dem Film Sommer vom Balkon, dieser Satz, wo Frau sagt zum Mann, den sie nachts mitnimmt, ist ohne Frühstück. Und Sie sagen aber, der kommt auch in Solo Sunny vor. Renate
der
Krasner
ist eigentlich
sagt
in
den auch
Solo Sunny. Ja,
das da hat sich Wolfgang Kohlhase nochmal zitiert.
Ja, hat sich selbst zitiert.
Ist ohne Frühstück.
Und ist auch ohne Diskussion.
Sie müssen es allerdings berlinisch aussprechen.
Ich kann nicht berlinisch. Ich kann auch noch nicht mal so richtig auf Knopf sächsisch sprechen.
Und ich muss Ihnen aber sagen, in diesem, jetzt hatten wir ja auch so ein bisschen die Situation, ich habe versucht, auch diese Stimmung, die ich auch hatte beim Lesen des Buches, so mit diesen ganzen sentimentalen Aspekten, so diese einzelnen Gegenstände, die gibt es für mich auch ganz klar, also angefangen von diesen Eiswaffeln. Und dann dachte ich aber oder habe gemerkt, Mensch, ich habe da aber irgendwie auch gemischte Gefühle. Also die Frage an Sie, Sie benennen ja die Diktatur als Diktatur, aber das haben Sie ja im Moment auch schon im Gespräch gemacht, aber ich habe das Gefühl, manchmal ist dieses Schwelgerische dann doch stärker oder ist reizvoller oder dieser, ah ja, dieser Geruch von den Kohleöfen.
Würde ich nicht sagen, weil wir schon, also wenn ich habe ja vorhin gesagt, dass wir versuchen, so utopische Splitter, Fragmente einzusammeln. Und was ganz klar ist, eine Madeleine ist noch lange kein utopischer Splitter. Also, dass ich den Geruch von Kohleöfen, dass das für mich eine Madeleine ist, heißt überhaupt nicht, dass ich irgendwie Kohleöfen mit in die Zukunft nehme. Das ist wirklich ein großer Unterschied. Also ist eine Madeleine ein Auslöser für eine Erinnerung, die man sich erzählen will oder kann? Oder ist es tatsächlich etwas, was man mit in eine Zukunft oder eine Gegenwart mitnehmen will? Finde ich einen großen Unterschied.
Und ich glaube, da ist es wieder, dass es nebeneinander stehen lassen. Ja. Also, dass wir die Diktatur als solche benennen, und auch die Fragwürdigkeiten der Ideologie, heißt ja nicht, dass wir nicht eine Kindheit, eine sorglose in vielen Momenten verbracht haben, in der man sozusagen oder in der ich zum Beispiel sagen würde, dieser Splitter, dieses Gleichwohnens in Plattenbauten beispielsweise, ja, von der Staatsanwältin bis zum Hausmeister in einem Aufgang mit ganz vielen Kindern. Das ist was zum Beispiel, das finde ich eine sehr wertvolle Erfahrung und ich finde es schade, dass es so selten vielleicht auf Dörfern noch möglich ist heute, auch in dieselbe Schule zu gehen lange. Ja, also und das ist etwas, was ich doch, obwohl es irgendwie ich diese Erfahrung in einem autoritären Regime gemacht habe, die doch als wertvoll bezeichnen kann und auch so sehen kann und auch so hinstellen kann. Und ich glaube, das ist sozusagen eine Form von Behauptung, die sich auch gegen dieses Schwarz-Weiß wehrt, gegen alle ostdeutschen Menschen sind deformiert irgendwie von der Diktaturerfahrung oder schwelgen irgendwie in Ostalgie und stehen auf Achim Menzel und Knusperflocken oder so. Also ich meine, es gibt doch ganz viel dazwischen.
Und Erfahrungsebenen, wo man jetzt sagen kann, das ist jetzt ein Fragment, also auch das, was Wenke jetzt gesagt hat, das ist jetzt erstmal ein Fragment, das ist ein Splitter. Wir geben ja auch Warnhinweise, daran kann man sich auch verletzen. Also wenn man das verbaut, kann das auch sein, dass es zu scharfkantig ist und man wieder rausnehmen muss oder zumindest mit was anderem abfedern muss. Also es ist jetzt nicht so, dass wir die irgendwie als pur genauso muss es gemacht werden oder genauso wollen wir es wieder haben, sondern es geht wirklich darum, so Splitter rauszulösen und zu sagen, das kann jetzt ein bisschen Baumaterial auch mit sein. Und das können auch negative Erfahrungen sein, die, wo wir irgendwie sagen, das ist jetzt ein wichtiger Geist aus der Vergangenheit, den nehmen wir mal lieber mit, bevor er als Rachegeist wieder um die Ecke kommt.
Mhm. Ist ja auch eher wie so eine Reise, wie so eine Durchreise. Und was nimmt man mit von dem, was man schon erlebt hat, um auch die Zukunft vielleicht nochmal anders zu überlegen, wie sie eigentlich gehen könnte, wenn man sich überlegt, was in den letzten 30 Jahren passiert ist, gibt es ja ein immer größeres Auseinanderdriften zwischen Arm und Reich und das, was wir Neoliberalismus nennen, ist ja auch etwas, was zu einer extremen Ungerechtigkeit geführt hat. Und die Frage ist ja, wie schaffen wir das, dass sich das wieder ändert? Also wie schaffen wir, dass Daseinsvorsorge wieder etwas ist, was solidarisch verstanden wird und nicht als, dass irgendwie ein paar Leute daran verdienen, dass andere Leute krank sind. Diese extreme Ungerechtigkeit in der Gesellschaft, das kann ja nicht das Glück auf Erden sein, ja.
Dass Sie das nochmal so deutlich sagen, es finde ich den Charakter des Buches, glaube ich, total wichtig, weil Sie spekulieren ja nicht nur um die verschiedenen Getränke herum, Sie kommen auch präpariert an den Tisch. Es gibt Zahlen zu Besitzverhältnissen, Zahlen zu Sterilisationen. Sie legen Ihre eigenen finanziellen Verhältnisse offen, Ihre eigenen Probleme, sich in Berlin wohnungsmäßig das noch leisten zu können, ein Leben in der Stadt. Was denken Sie denn, wohin diese Informationen, die Sie hatten, wo führt das eigentlich hin im Hinblick auf Ihre Aufgabe mit dem idealen Staat?
Na, wir nehmen eigentlich aus jeder Nacht irgendwie so ein bisschen was mit, oder? Also wir haben tatsächlich fast, also nicht in jeder Nacht, aber wir hatten oft auch so ein bisschen To-Do-Listen für uns. Beim Eigentum, die Nacht über Eigentum, war es ganz klar, diesen Kassensturz der 90er Jahre nochmal sich anzugucken, wie ist der Kassensturz heute in Ostdeutschland, diese persönliche Finanzsituation mal durchzusprechen. Und da nehmen wir schon ganz stark so dieses Prinzip oder unsere Sehnsucht, unser Bedürfnis nach mehr Allmende, also dass Kommunen, dass Städte wieder mehr Allmende haben, gerade im Osten, wo es schon auch Städte gibt, wo ein Großteil des Eigentums nicht mehr den Leuten in der Stadt gehört, sondern Fondsgesellschaften gehört und so weiter. Und dann kann man eine Stadt ganz schwer gestalten. Also was ja wirklich ein Prinzip von Demokratie auch ist, dass man Stadt und Kommune mitgestalten kann. Aber wenn da so viel, also wenn die Stadt kaum noch Eigentum hat, wird es halt schwer. Auch wenn wir natürlich nachvollziehen, wie das im Osten dazu gekommen ist, zu dieser wirklich einem großen Anstieg von Privatisierung, was da passiert ist. Das nehmen wir mit und gleichzeitig merken wir schon, dass wir auch eine Sehnsucht nach einer Ökonomie haben, die wirklich mehr auf Teilen, auf Mieten, also
auf Nachhaltigkeit
setzt und dafür müssen aber Strukturen bereitgestellt werden. Dafür muss es sozusagen Möglichkeiten geben, ein Setting geben, in dem das gut möglich ist. Und das ist so ein kleiner utopischer, das ist noch kein idealer Staat, aber es ist so ein kleiner Splitter, der sich aus dieser Nacht auf jeden Fall mit rein geschrieben hat in das Buch.
Und eigentlich geht es auch mehr um Gesellschaft, ne? Also um Gesellschaft, ja, in der alle gleich gut leben können. Das wäre natürlich das Ideal.
Und so mündet letztlich das Buch auch in Widersprüche am Ende, ganz am Ende, nämlich zitieren Sie andere Ostdeutsche, die Sie nach den Geistern der DDR gefragt haben. Was genau war da die Frage?
Na, es gibt so Geister im japanischen Volksglauben und die kommen nach 100 Jahren wieder und sind dann Rachegeister, weil sie quasi in der Zeit, in der sie noch da waren, vernachlässigt worden sind oder schlecht behandelt,
unachtsam,
weggeworfen. Ja.
Und dann sind die Antworten aber auch völlig widersprüchlich, die Sie da bekommen. Also ich habe hier mal zwei notiert. Also einmal Gabriele Stötzer, die Erfurter Künstlerin, lässt da kein gutes Haar in der DDR und wünscht sich als 13. Fee, dass aus dem Bösen dieser Jahre endlich was Gutes zu machen wäre. Und dann völlig dagegen, andere Richtung, Susanne Soldan, Künstlerin, 30 Jahre jünger als Gabriele Stötzer. Und sie fabuliert, wo sie es ja kaum noch erlebt haben kann, fabuliert sie von dem besseren Miteinander in der DDR, was uns heute alle liebenswürdiger und herzlicher machen könnte.
Da muss ich gleich einhaken. Wir haben ja gefragt, was sind Erfahrungen, Dinge, Erinnerungen, die Sie mitnehmen würden? Und sie sagt, also den Geist, den sie uns sozusagen geschenkt und mitgegeben hat, ist, dass sie immer hört von den Leuten. Nicht, dass sie es selbst erfahren hat, sondern sie schreibt, sie hört es immer von den Leuten, mit denen sie spricht, die sie interviewt, dass dieses Miteinander so viel besser zu DDR-Zeiten gewesen wäre. Ein größeres Gefühl von Zugehörigkeit. Und was sie sich wünscht, ist, ich weiß nicht, ob es wirklich so gewesen ist.
Das steht aber nicht in diesem Zitat. Ich weiß nicht, ob es so gewesen ist. Das steht nicht in diesem Zitat.
Bin ich aber es steht drin, dass sie das immer hört.
Dass sie es hört. Aber sie glaubt es auch. Das ist mir im Hals geblieben. Für mich klingt es unwidersprochen. Aber Sie sind sich sicher, dass Sie diesen Widerspruch,
Sie kennen Sie, dass Sie den Widerspruch mitdenken. Dass sie sagt, okay, wenn das so ein Geist, wenn das so gewesen sein soll, dann soll der doch jetzt, dieses Miteinander soll doch jetzt so im Schlaf in die Leute wieder reinfahren. Weil warum haben Sie es denn dann verloren?
dann
warum haben Sie es denn dann aufgegeben?
Dann ziehe ich meinen, sie hat es nicht mitbekommen, also sie kann es gar nicht mitbekommen haben, ziehe ich das zurück und habe noch Susanne Truckenbrot. Für den Fall habe ich noch ein Zitat präpariert. Susanne Truckenbrot ist Künstlerin auch, ne? Ja. Performance-Künstlerin. Die hat ihn hinterlassen. Ich bin eigentlich gerade im Magic-Cleaning-Modus, also beim Ausräumen und Wegschmeißen, um besser atmen zu können. Ich denke manchmal, ganz Ostdeutschland könnte mal kurz auf die Löschtaste drücken, um zur Ruhe zu kommen. Mhm. Wie geht's Ihnen mit dem Abstand zwischen Manuskript und Buch fertig jetzt gerade?
Ich finde es wunderschön. Wirklich, also ich merke jetzt auch, wo Sie so ein paar Geister jetzt zitiert haben, sind ja ganz viele noch mehr drin und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so eine Vielstimmigkeit, ein Chor, wo ich fast alle Momente von mir selber mal kenne, also diese Stimmen, die Sie da gesammelt haben. Man ist ja nicht immer, niemals konsequent, also man ist ja mit sich selber auch...
immer radikal, niemals konsequent.
Ja, man ist ja nicht irgendwie konsistent in seinen Gedanken oder Stimmen und die wechseln ja auch tatsächlich auch, was man denkt über eben halt, wie die Perspektive auf Gesellschaft ist oder auf Ideale und so weiter. Das ist ja nicht konsistent jedes Mal. Und ich finde, dass wir irgendwie schon allein, dass wir zu dritt drei ostdeutsche Frauen hier gesessen haben und ich habe echt oft so Momente gehabt, wo ich in den letzten Jahren allein als Ostdeutsche so stellvertretend auf dem Podium gesessen habe oder in einem Projekt war und dann ist es so schwer, ich zu sagen, weil, also für mich, mir fällt es schwer, weil ich dann immer so denke, ja, so wie ich das sehe, sehen das aber jetzt nicht alle Ostdeutschen oder diese Erfahrung, die ich jetzt habe, es trifft jetzt aber nicht auf alle Ostdeutschen zu. Und hier ist es so leicht, ich zu sagen. Es ist so leicht, nachzudenken mit den beiden anderen. Und irgendwie kommt es dann, es wird irgendwie so schön komplexer, auch widersprüchlicher da drin. Ich mag es sehr.
Ich finde, das macht auch sozusagen diese Sammlung an Stimmen, Geisterstimmen aus, dass wir, ich glaube, wir haben Generationen Jahrgang 49 bis 98. Mhm. Und ich mag das, weil natürlich sind das andere Blicke auf den Staat, die DDR, auf die Transformationszeit. Es sind andere Idealisierungen oder krasse Abwehrmechanismen. Und ich finde, das ist genau das, was es ausmacht. Das ist nicht irgendwie, das ist die diffamierende Diktatur, die uns alle irgendwie zu Krüppeln gemacht hat. Oder es ist irgendwie, alles war besser und so. Das ist es nicht. Es ist genau das, diese Sammlung.
Das MDR-Kulturcafé mit Annette Gröschner, Peggy Medler, Wenke Seemann, drei ostdeutsche Frauen, betrinken sich und gründen den idealen Staat. Das ist genau zur Leipziger Buchmesse beim Hansa Verlag erschienen. Ich bin Carsten Tesch. Danke, dass Sie heute Abend Zeit für MDR-Kultur hatten. Alles Gute.
Danke. Dankeschön.
Dankeschön.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD-Audiothek.